Deutschlandfunk Interview.
Unterm Telefon ist nun Michael Roth von der SPD. Er war in der letzten Regierung Staatsminister im Auswärtigen Amt. Nun ist er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Herr Roth.
Guten Morgen, Frau Engels, ich grüße Sie.
Wir haben es gerade gehört, die Ukraine hat ja einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt. Die EU-Kommission befürwortet das. Nun will Polen und andere wollen eine Art Blitzbeitritt. Die Bundesregierung bremst. Wie sehen Sie das?
Ich unterstütze eine klare EU-Perspektive für die Ukraine. Das hat sie sich verdient. Wir haben viel zu lange den Osten Europas als Manövriermasse gesehen. Ganz ehrlich, für viele war das irgendwie der Vorhof der Macht von Herrn Putin. Da haben wir uns nicht weiter einzumischen und wir haben nicht anerkannt, dass es dort eine große Sehnsucht nach unseren Werten, nach Demokratie und nach Freiheit gibt. Und deshalb sollten wir jetzt ein klares Signal setzen. Aber es muss ein ehrliches Signal setzen. Wir müssen aus den schweren Fehlern im westlichen Balkan lernen, wo die EU gerade ein klägliches Bild abgibt, weil wir dort Zusagen nicht einhalten. Aber man muss auch offen und ehrlich sein, wenn man sich zu einer solchen EU-Perspektive entscheidet, Frau Engels, dann ist das ein langer, ein beschwerlicher, aber ein notwendiger und ein lohnenswerter Weg für die Ukraine.
Sie haben es angesprochen, auf dem Westbalkan warten Länder schon seit Jahren auf eine konkrete Perspektive. Droht das nun auch der Ukraine?
Na, erstmal brauchen wir ja eine EU-Perspektive. Die Staaten des westlichen Balkans haben seit dem Europäischen Rat in Thessaloniki 2003 eine solche EU-Perspektive zugesagt bekommen. Für die Staaten des östlichen Europas steht das noch völlig aus. Also das wäre wirklich ein Quantensprung. Aber ich erwarte von der EU, dass sie sich jetzt endlich ehrlich macht. Sie muss sich nämlich fragen, welche Rolle will sie für ganz Europa einnehmen? Bislang war die EU-Beitrittsperspektive das wichtigste Instrument zur Stabilisierung, Befriedung und Demokratisierung ganz Europas. Aber es gibt darüber in der EU keinen Konsens mehr. Es gibt Staaten, die wollen keine weitere Erweiterung mehr oder zumindest stehen sie der Erweiterung sehr skeptisch gegenüber. Und das muss geklärt werden, weil wohlklingende Angebote, die beispielsweise auch von der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kommen, die nicht untermachbart werden durch konkretes Handeln, die würden ja die Ukraine und das östliche Europa weiter destabilisieren.
Nun ist es ja so, Sie sprechen es auch gerade an, offizieller Beitrittskandidat, das wäre ja das, was zu beschließen wäre. Da scheint sich ja schon die EU nicht einig zu sein. Sie plädieren, wenn ich Sie richtig verstehe, dafür. Andere berichten laut Nachrichtenagentur, dass nur eine stärkere Anbindung der Ukraine an den europäischen Binnenmarkt und an das EU-Stromnetz geplant sei. Welcher Meinung sollte dann Deutschland folgen? Was fordern Sie von der Bundesregierung?
Das eine schließt das andere ja nicht aus. Die Ukraine will jetzt ganz schnell zur EU gehören. Das wird nicht funktionieren. Es müssen Kriterien erfüllt werden. Es muss die gesamte europäische Gesetzgebung in nationales Recht überführt werden. Das ist ein langer Weg. Und da kann es keine Sonderregeln geben, zumal auch die Ukraine davon nicht profitierte. Da muss noch viel investiert werden in Demokratie, in Rechtsstaatlichkeit, in unabhängige Justiz, in Korruptionsbekämpfung, in eine soziale Marktwirtschaft, in einen Sozialstaat, in eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber der erste Schritt muss jetzt getan werden. Was ich mir aber durchaus kurzfristig vorstellen könnte, wären die Vorschläge, die ja jetzt auf dem Tisch liegen. Also ein europäischer Wirtschaftsraum unter Einbindung der Ukraine. Aber das Wichtigste scheint mir zu sein, dass die Ukraine jetzt ein Signal bekommt, sie gehört dazu. Sie ist ein Teil Europas und sie hat auch eine Chance, wenn sie denn die Bedingungen erfüllt, zur EU zu gehören. Und da müssen wir uns ehrlich machen und ich halte dieses Zeichen für geboten.
So viel zum Stichwort EU-Beitritt der Ukraine. Sehr viel kurzfristiger könnte auf Wladimir Putin wirken, wenn die EU russische Rohstofflieferungen generell stoppt. Das würde den Devisenzufluss nach Russland deutlich verkleinern. Die Ukraine fordert ja ein Gasembargo und all das würde besonders Deutschland stark treffen. Sollte man es trotzdem machen?
Ich erwarte von der Europäischen Union und auch von der Bundesregierung, dass sie alles in ihren Möglichkeiten Stehende tut, um sich aus der Abhängigkeit von russischer Energie zu befreien. Aber wir müssen ehrlich sein. Das geht nicht von heute auf morgen, es sei denn, wir bürden unseren Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der Wirtschaft riesige Kosten auf. Nun kann man sagen, was interessieren uns diese Kosten angesichts eines furchtbaren Kriegs in der Ukraine? Aber schon jetzt steht Putin und seine Wirtschaft mit dem Rücken an der Wand. Die bisherigen weitreichenden Sanktionen wirken. Und ich gehe davon aus, dass die Wirtschaft Russlands in wenigen Wochen sozusagen am Existenzminimum ausharren wird. Das muss man ja schon mal deutlich machen. Also insofern wären die Kosten, die wir hätten, vermutlich höher als die Kosten Russlands. Und ein Argument akzeptiere ich nicht, wenn manche sagen, wir würden damit den Krieg finanzieren. Schon jetzt hat Putin 600 Milliarden Euro in einem Tresor liegen wie Dagobert Duck, aber er kann mit dem Geld nichts mehr anfangen. Die Sanktionen tragen ja dazu bei, dass Putin und die russische Wirtschaft abgeschnitten ist. Das heißt, er hat Geld, das ist richtig, aber mit diesem Geld kann er kaum noch etwas kaufen.
Sie sagen, dass Sie erwarten, dass die russische Wirtschaft ohnehin in wenigen Wochen an ihre Grenzen kommt. Aber könnte man mit einem solchen schnell eingeführten, kompletten Embargo der Rohstofflieferungen diesen Prozess nicht noch beschleunigen? Denn in der Ukraine geht es ja womöglich um Tage.
Sicherlich wäre das eine Option, aber noch einmal, es muss ja eine realistische Option sein. Deshalb unterstütze ich jetzt erst einmal die Pläne, so schnell wie möglich rauszukommen. In einigen Bereichen kriegt man das schneller hin. Beispielsweise ist die Abhängigkeit vom Öl deutlich geringer. Das Hauptproblem stellt ja nach wie vor der Gasbereich da. Dort haben wir in Deutschland eine Abhängigkeit von 55%, in der EU insgesamt von 40%. Also ich kann ja verstehen, dass man jetzt seinen Blick sehr stark nach Berlin richtet. Aber es geht hier um eine Energieabhängigkeit der gesamten Europäischen Union. Und wenn jetzt einige Ratschläge erteilen, wir sollten alles kappen, dann muss man das den Bürgerinnen und Bürgern dann eben auch erklären. Und dann müssten wir es hinbekommen, sehr, sehr schnell alles umzusetzen. Und noch einmal, meine Erwartung an die Bundesregierung, an die EU ist, dass wir das tun. Aber wir werden so schnell kein LNG-Terminal bauen können, beispielsweise für die Lieferung des Flüssiggases. Und wir werden auch nicht von heute auf morgen die erneuerbaren Energien noch stärker ausbauen können. Das mag jetzt einigen sehr hart und vielleicht auch sehr realpolitisch erscheinen, aber ich halte nichts davon, jetzt über Dinge zu reden, die wir am Ende nicht werden realisieren können.
Wäre dann aber, wenn Sie die starke deutsche Gasabhängigkeit ansprechen, zumindest ein Öl- und Kohleembargo gegen Russland denkbar?
So habe ich das ja bislang verstanden, dass wir in allen Bereichen prüfen, wie schnell wir uns loslösen können von Russland. Die Fehler sind doch in der Vergangenheit gemacht worden. Das muss man doch mal sehr deutlich sagen.
Auch von der SPD.
Ja, selbstverständlich. Aber wenn sich jetzt zum Beispiel der Oppositionsführer hinstellt und sagt, wir müssen jetzt Gasleitungen dicht machen und wir müssen uns aus der Abhängigkeit befreien, dann sagt das jemand, der bei den erneuerbaren Energien auf der Bremse stand und der natürlich diese Politik auch mitvertreten hat, weil man immer davon ausgegangen ist, dass auch in einer schweren Krise, ähnlich wie im Kalten Krieg, die Energielieferungen niemals zur Disposition stehen. Aber was wir jetzt anstreben, wird Russland auf viele, viele Jahre hinweg destabilisieren und schwächen und auch Putin schwächen. Vielleicht ist es auch der Anfang vom Ende, weil Russland nichts hat, außer Rohstoffe, vor allem auch Energie, die endlich sind. Die werden verkauft und wenn die wegfallen, dann sehe ich schwarz für das System Putin und schon jetzt steht es um Putin sehr, sehr schwach, denn das ist der einzige Grund, warum er überhaupt bereit ist, sich auf diplomatische Gespräche einzulassen. Denn man kann Putin nur begegnen mit einer Position der Wehrhaftigkeit und der Stärke. Das ist die einzige Sprache, die er versteht.
Michael Roth, Auswärtiger Ausschuss, dort der Vorsitzende von der SPD. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.